Deutschlandfunk, Europa heute.
Angelika Nussberger war Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auch deren Vizepräsidentin bis 2020. Jetzt ist sie Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität zu Köln. Guten Morgen, Frau Professor Nussberger.
Guten Morgen, Frau Michaelsen.
Frau Professor Nussberger, ist das ein endgültiger Abschied Russlands aus dem Europarat?
Also endgültig kann man ja vielleicht nie sagen. Man weiß nicht, was sich weiterentwickelt. Es gab ja schon mal einen Fall bei Griechenland in der Zeit der Militärdiktatur, dass Griechenland eben ausgetreten ist und dann ist es wieder eingetreten. Aber im Moment sind alle Stimmen so, dass niemand eine Chance in absehbarer Zukunft sieht, dass Russland wieder zurückkehrt in den Europarat und in den Kreis der Mitgliedstaaten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Werfen wir noch kurz einen Blick zurück. Waren die Beziehungen zwischen Russland und dem Europarat eigentlich immer schon so schwierig?
Also am Anfang würde ich sagen, gab es sehr viel Hoffnung von beiden Seiten. Es war ja der ausdrückliche Wunsch, Russlands beizutreten, damals des Präsidenten Jelzin in den 90er Jahren. Und der Europarat hat gezögert, Russland aufzunehmen, weil man dachte, dass Russland gar nicht fähig wäre, die Bedingungen zu erfüllen und die Menschenrechte entsprechend einzuhalten. Es gab eine Expertenkommission, die davon abgeraten hat, auch weil der Tschetschenienkrieg, der erste Tschetschenienkrieg damals noch stattfand. Aber dann wollte die politische Mehrheit, dass Russland beitritt und seit 1998 ist die Konvention gültig. 2002 gab es die ersten Urteile wegen Nichtvollstreckung rechtskräftiger Urteile bei Schadensersatz Zahlungen von Tschernobyl und wegen unmenschlicher Bedingungen in Gefängnissen. Und damals, am Anfang der 2000er Jahre, war eben noch so eine gewisse Aufbruchsstimmung, dass man in Russland auch durchaus bereit war, diese Defizite einzusehen und etwas zu unternehmen. Also es war nicht von Anfang an schlecht, aber es wurde zunehmend schlechter.
Jetzt sind tausende Verfahren gegen Russland in Straßburg noch anhängig. Was sollte mit diesen Verfahren jetzt passieren?
Das ist im Moment tatsächlich noch eine offene Frage. Die muss jetzt der Gerichtshof erstmal entscheiden. Es sind, jetzt weiß ich nicht mehr, 14.000 oder 16.000 Fälle tatsächlich noch anhängig. Und es gibt drei verschiedene Überlegungen. Die eine Überlegung ist tatsächlich, diese Fälle nicht mehr zu entscheiden, sie quasi dauerhaft ins Regal zu stecken, to shelf them, wie man das sagt. Das ist die radikalste Version, die darauf Rücksicht nimmt, dass eben andere Beschwerden bei Bürgern aus anderen und Bürgerinnen aus anderen Staaten eher erfolgsversprechend dann umgesetzt werden und dass man hier zu viel Kraft auf etwas verwendet, was nichts mehr wirklich rechtlich bewirken kann. Die ganz extreme Gegenposition sagt, man müsste alle Verfahren nun noch aufarbeiten, weil man es den Menschen schulde, die so lange auf die Urteile warten. Und selbst wenn Russland sich an die Urteile nicht gebunden fühlen würde, wäre es doch noch hilfreich für sie. Und die mittlere Position gewissermaßen meint, man solle wenigstens die besonders wichtigen Fragestellungen herausgreifen und hier noch weiter wegweisende Urteile erlassen, selbst wenn man weiß, dass Russland negiert, daran gebunden zu sein. Also das muss jetzt der Gerichtshof entscheiden. Das wird ein Prozess werden. Ich denke, das kann sich bis zum Ende des Jahres hinstrecken, bis es definitiv ist.
Wer sich gegen den Kreml auflehnt, fühlt sich jetzt noch unsicherer, hat ein Lokaljournalist in dem Beitrag von Florian Kellermann gesagt. Als Alternative bleibt jetzt, das wurde auch angesprochen, der Gang vor den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen. Wie schätzen Sie diese Alternative ein?
Soweit ich weiß, ist tatsächlich schon begonnen worden, sich an den UN-Menschenrechtsausschuss zu wenden und die Beschwerden eben quasi umzuleiten. Aber es hat zwei große Nachteile. Zum einen, das wurde ja auch in dem Beitrag gesagt, werden dann keine Schadensersatzzahlungen verhängt. Und Russland hat bisher bei den meisten Fällen doch gezahlt. Es wurde auch der Betrag von 2 Milliarden Euro Schadensersatzzahlungen genannt. Aber da ist eine sehr große Schadensersatzzahlung wegen der Enteignung von Chodorkowski dabei, von über 1 Milliarde. Die hat Russland immer verweigert zu zahlen, aber im Übrigen hat Russland sehr viele Schadensersatzzahlungen tatsächlich geleistet. Das würde beim UN-Menschenrechtsausschuss wegfallen. Und andererseits die Feststellung einer Verletzung mit der Folge, dass dann eben Gesetze geändert werden müssen, Das war der wunde Punkt auch schon vorher bei Russland beim Menschenrechtsgerichtshof, dass eben nur gezahlt worden ist, aber nichts geändert worden ist. Von daher glaube ich, dass es wirklich nur eine symbolische Bedeutung hat, in dem Sinn, man guckt noch von außen auf Russland, was im Inneren geschieht, aber das ist ein sehr stumpfes Schwert mittlerweile.
Sie sagen es, was in Russland im Inneren geschieht. Womit rechnen Sie da? Manche fürchten ja sogar, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird.
Ja, das fürchte ich auch, weil der Präsident des russischen Verfassungsgerichts, Valeri Sorkin, hat schon vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine eine Schrift veröffentlicht, in der er andeutet, dass diese Suspendierung der Todesstrafe, die ist ja nie aus der Verfassung gestrichen worden, sondern nur vom Verfassungsgericht suspendiert worden, dass diese Suspendierung nicht endgültig sein müsse. Und das war ein erstes Zeichen, das mir gezeigt hat, dass in dieser Richtung offensichtlich nachgedacht wird.
Ich würde mit Ihnen gerne noch auf einen anderen Staat gucken, denn nicht nur Russland, auch andere wollen den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückstufen. Beispiel ist Großbritannien, wo eigentlich in dieser Woche eine Debatte darüber stattfinden sollte, welches Gericht das letzte Wort hat, das oberste Gericht in London oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Wegen des Todes der Queen hat diese Debatte nicht stattgefunden, aber sie wird wiederkommen. Woher kommt dieser Gegenwind aus Großbritannien?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte, die eigentlich überrascht, denn Großbritannien ist ja der Staat mit der längsten Menschenrechtstradition, kann man wohl sagen, in Europa und war auch der Staat, der sehr inspirierend gewirkt hat bei der Ausarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also diese Idee des Fair Trial beispielsweise stammt ja aus dem angloamerikanischen Rechtskreis, die man in sehr prominenter Weise in die Konvention integriert hat. Es gab aber schon sehr lang problematische Entwicklungen zwischen Großbritannien und dem Europarat und dem Gerichtshof, weil Großbritannien sich im Prinzip darauf gestützt hat, dass das eigene Rechtssystem so gut sei, dass man sich von außen nichts sagen lassen müsse. Und auch, weil der Gerichtshof gerade in Bezug auf Großbritannien einige sehr heikle Urteile gefällt hat, gerade wenn es eben um die Rechte von Terroristen ging, also die wegen Terrorismus verurteilt worden sind und der Gerichtshof dann hier das Vorgehen der britischen Regierung kritisiert hat, sodass der Gerichtshof etwas negativ gesehen worden ist und vor allem von den Tabloids wurde das sehr hoch gespielt und hat auch dazu geführt, dass eine sehr zentrale Entscheidung zum Wahlrecht von Strafgefangenen über ein Jahrzehnt nicht umgesetzt worden ist. Da gab es immer viele Konflikte und jetzt, wie Sie sagen, werden die auch von politischer Seite wieder aufgegriffen.
Glauben Sie, dass die Regierung, die aktuelle, so weit ist, tatsächlich auch auszusteigen?
Also es hieß immer, dass man den Ausstieg deshalb nicht will, weil man schon den Brexit hat und weil man nicht alle Wurzeln auf einmal kappen will. Dass es also eine Frage der Zeit ist und es eben im Moment im Augenblick der Bewältigung des Brexit nicht opportun erscheint. Aber in der Politik und in der konservativen Partei gibt es einfach sehr viele Stimmen. Dazu gehörte beispielsweise auch Theresa May, die sagten, der Gerichtshof würde eine effektive Bekämpfung des Terrors und auch einen adäquaten Umgang mit der Migrationskrise verhindern. Und diese Vorwürfe wurden einfach populistisch auch sehr hochgespielt. Auf der anderen Seite gibt es in Großbritannien auch eine sehr starke Zivilgesellschaft, die sich für den Verbleib in der Konvention ausspricht. Also ich wäre mir gar nicht sicher, wie der Streit am Ende ausginge.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war Angelika Nussberger, ehemals Richterin und Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, jetzt Direktorin der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität zu Köln.